neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Aus Anlass des russischen Angriffs auf die Ukraine veranstaltete die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BDA, im Mai 2022 eine Veranstaltungsreihe. Deren Ziele, die Diskussion bezüglich des Charakters dieses Krieges und seiner AkteurInnen weiterzubringen und gleichzeitig die aktuellen Ereignisse aus antifaschistischer Sicht historisch fundiert zu kommentieren. Wir senden die Mitschnitte der drei Diskussionen in den kommenden Wochen in O-Ton Playback. Heute die Haltung der deutschsprachigen extremen Rechten zum Krieg. Mit Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin, Autorin und Publizistin, und Gerd Wiegel, Politologe und Referent für Rechtsextremismus und Antifaschismus für die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Es moderierte Maxi Schneider, geschichtspolitische Referentin der VVN-BDA. Die Veranstaltung fand am 12. Mai 2022 online statt. Nach den Input-Referaten im ersten Teil hört ihr heute die Diskussion mit dem Publikum. Die ReferentInnen hatten zuvor übereinstimmend aufgezeigt, dass deutschsprachige Rechte teils Russland, teils die Ukraine unterstützen und auch hier wie dort kämpfen. Dies hatten sie mit einer Spaltung der Rechten erklärt. Einerseits eine pro-westliche, pro-europäische Rechte, die sich gegen Russland wendet, andererseits eine antiliberale Rechte, die Putin als eines ihrer Vorbilder sieht. Auf diese Spaltung bezieht sich die erste Frage.
Ist diese Uneinigkeit für die Linke ein Vorteil bzw. nutzbar? Und inwiefern wäre das möglich? Das vielleicht mal die Frage würde ich jetzt gerne mal als erstes weitergeben, weil die gerade an deinen Schlusssatz so schön anschließt.
Ja, na, nutzbar ist ja die Frage, und müsste es so eine Einigkeit innerhalb der Linken geben, die ich in der Form auch nicht sehr mit Linke, meine ich natürlich quasi das politische Spektrum, nicht die Partei, das was ein anderes Thema wäre. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, aufzuzeigen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil ich glaube, dass es im Krieg kein Fußballspiel ist. Ja? Dass man sagt, bist du für die Ukraine und bist du für Russland? Ja, natürlich, also jeder demokratisch. Das ist überhaupt keine Frage quasi bei einem Angriffskrieg, auf wessen Seiten da ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, die politischen Entwicklungen in Russland, und das ist ja auch etwas, was sicher man immer so nebenbei im Schirm hat, aber auch gerade für die Faschismusforschung, es gibt einige Paper dazu, einige sehr gute Paper auch von russischen Dissidenten, Dissidentinnen, aber das wäre ja mal eine wirklich wichtige Debatte. Ist das ein Faschismus, den wir hier sehen? Ist es ein Protofaschismus? Ist es ein Autoritarismus? Und was ist der Unterschied? Damit es nicht in dieser fußballspielartigen Debatte bleibt, denn dazu ist das Thema ja viel zu ernst. Das ist ein Krieg. Und jetzt wäre es mal wichtig zu wissen, quasi, Wer ist das jetzt eigentlich? Ja? Und nicht, wer ist das, wir wissen alle, wer Putin ist, ja? Sondern mit was haben wir es hier zu tun? Und wenn wir es hier mit Faschismus zu tun haben, dann ändern sich ein paar Parameter nochmal. Und das fände ich ganz wichtig, in der Debatte einzubringen. Und das fände ich auch wichtig für eine Linke, sich das zu überlegen, was es bedeutet, wenn wir eine faschistische Großmacht mit einer Atombombe haben. Und das ist dann auch nicht bei Weitem die einzige Großmacht mit einer Atombombe, die droht, in keine Demokratie mehr zu sein. Ja, wir haben auch andere, aber was ist, wenn die demokratischen Großmächte kippen? Nicht, dass Russland jetzt eine war, aber trotzdem, da gibt es ein Potenzial einer Allianz, die auch ein Problem ist. Und ich glaube, das sind so Fragen, die sich die Linken, also die Linke stellen müssen, um nicht in diesem, welches Fähnchen und wer macht jetzt welchen offenen Brief, das finde ich eine zu platte Debatte. Wie kann man die Spaltung innerhalb der Rechten nutzen? Naja, man muss mal aufzeigen, warum die das aus welchen Gründen machen. Man muss schauen, quasi, wie sind die verhaftet in den Ländern, welche Rückmeldung gibt es denn aus diesen Ländern, diese Netzwerke aufzeigen? Aber ich sehe es auch nicht, quasi die Rolle jetzt da groß, also reinzuspalten und so mit, also das machen die eh schon selber. Das ist zum Glück auch immer eine Geschichte quasi der Rechten, der außerparlamentarischen Rechten in allen Ländern, dass sie es eh schaffen, sich selbst zu spalten. Aber das öffentlich aufzeigen, ja, und auch diese Konflikte ihnen aufzeigen. Das halte ich für wichtig. Und ich halte es für viel, viel wichtiger, halte ich es für quasi diese Analyse, was ist denn jetzt eigentlich, was passiert hier gerade eigentlich und was kann eine linke Position dazu sein, damit man nicht immer eine rechte Position hat und dann hat man immer quasi eine liberale Position dazu, aber wo ist denn eine wirklich gute, ausdifferenzierte, auf den Parametern der Wirklichkeit fußende linke Diagnose und dass man nicht immer nur ein Anhängsel ist von irgendjemand anderem oder nachhechelt, weil man keine eigenen Analysen hat von dem, was da ist oder dann als Provokation versucht, extra anders zu sein als andere. Das halte ich alles für verfehlt. Sondern und sich nicht ausredet auf, aber die anderen auch, sondern wirklich mal eine Analyse hat von dem, was da in Russland vor allem vorgeht, aber auch wie dann dieser Krieg, aus welcher Motivation und was immer da passiert.
Ja, danke. Ja, ich hoffe ja sehr, dass wir dann nächste und übernächste Woche inhaltlich ein paar Schritte weitergehen können, was genau diese Analysen angeht. Ich habe hier noch eine Frage, die bezog sich auf Gerd Wiegels Teil, und zwar, welcher Teil in der AfD ist derzeit Perspektive stärker, der transatlantische oder der Russland fixierte? Ist ja so dargestellt, hast du da eine Einschätzung, wer sich da gerade durchsetzt? Du hast zwischendurch von einem Kompromiss gesprochen, aber vielleicht kannst du es uns nochmal zusammenschnüren.
Naja, generell ist ja die Entwicklung der AfD in den letzten Jahren relativ offensichtlich gewesen. Also die Rechtsradikalisierungsspirale hat sich sehr, sehr schnell gedreht. Insofern würde ich sagen, dass, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, natürlich die völkische Rechte sehr viel stärker öffentlich wahrnehmbar ist und auch die Positionen der Partei mittlerweile prägt. Das bedeutet nicht, dass der andere Teil nicht mehr hörbar ist. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Wahlergebnis wie in Schleswig-Holstein damit irgendetwas zu tun hat. Aber generell gibt es Stimmen innerhalb der AfD, die sagen, naja, im Westen, wo man quasi mit einem einerseits Antikommunismus, aber der auch sehr stark mit einer Russlandfeindlichkeit verbunden war, groß geworden ist, da ist es natürlich problematisch, wenn man eine völlig unkritische Position jetzt zu einem traditionellen Feindbild, was im Westen immer vorhanden war, bezieht. Und das wird mindestens den Teil der AfD da auch perspektivisch, würde ihm Probleme machen. Dennoch glaube ich, dass diese völkische Rechte innerhalb der AfD sehr viel, sagen, wirkmächtiger ist und auch die Positionen vorgibt. Das kann man ein bisschen daran sehen. Ich hatte das als Kompromiss bezeichnet. Dieses Papier von Weidel und Chrupalla, was man auf der Homepage, wie gesagt, der Bundestagsfraktion sehen kann, das sind nur 9 Punkte, relativ kurz, auch wenig spektakulär. Da zollen sie natürlich der allgemeinen Debatte Tribut, indem sie den ja doch völlig offensichtlichen Angriffskrieg und die Verantwortung Russlands dort benennen. Da kommen sie nicht drum herum, aber versuchen dann eine Position zu beziehen, die sich ein bisschen aus diesem Dilemma, was Natascha ja auch, also diese Spaltung oder dieses Spaltungspotenzial daraus zurückzuziehen. Und das machen sie natürlich so, wie es die Rechte immer macht, indem sie sagen, reden wir nicht über die anderen, reden wir über uns. Und wir sind erstmal Deutschnationale. Also machen wir alles, was unsere Interessen bedient oder all das nicht, was gegen vermeintlich unsere Interessen ist. Und da haben sie natürlich viele Anknüpfungspunkte. Und das ist wiederum auch ein Punkt, der, glaube ich, beide Linien innerhalb der AfD einigt, dass sie sagen, naja, wir wollen auf jeden Fall nicht eigene Positionen wirtschaftlicher Art gefährden. Wir wollen sozusagen nicht für irgendwelche Sanktionen Opfer bringen. Wie immer man jetzt aus linker Sicht dazu stehen mag, das ist nicht das Debattenthema hier, aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, mit dem die AfD momentan versucht, aus diesem offensichtlichen Dilemma herauszukommen, dass es schwer ist, in der Öffentlichkeit einen ungebrochen positiven Bezug auf Russlands Putin in diesem Angriffskrieg zu beziehen, aber auch nicht die gegenteilige Position beziehen will, weil man dann nicht mehr unterscheidbar ist zu vermeintlich allen anderen. Insofern die völkische Rechte ist dort wirkungsmächtiger, aber sie kann ihre Position auch im Moment nicht 1:1 in der Öffentlichkeit kommunizieren.
Es gibt noch eine Frage, die sich direkt auf das bezieht, was ihr erzählt habt, oder vielleicht noch ein bisschen woanders hingeht, aber gut dazu passt, nämlich die Frage, ob die Neofaschisten in Deutschland oder Österreich direkten Bezug auf den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera, der ja seit 2014 zum Nationalheld in der Ukraine geworden ist. Wir werden uns damit auch tatsächlich noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen, dann in 2 Wochen. Aber genau, vielleicht einfach mal die Frage, spielt er da eine Rolle in den Bezugnahmen von Seiten der deutschsprachigen Rechten? Ist es euch begegnet?
Sehr oberflächlich, also so propagandistisch jetzt, wenn man das macht. Ein Unterschied würde ich noch, oder eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem System Bandera ist, der Junge Europa Verlag hat von einem Propagandisten der UN, also der Partei von Bandera, ein Buch herausgegeben. Dieses Buch heißt Naziokratie. Das ist eigentlich auch wieder ein bisschen ein Treppenwitz, nämlich etwas, was Dugin jetzt auch propagiert, nämlich sagt, es ist etwas fernab von Demokratie und Faschismus und von Kommunismus, und es ist so eine neue Idee quasi. Sich als Faschisten bezeichnen, sondern als Naziokraten, also als Nation und Aristokratie zusammengesetzt, Naziokratie von Mykola Siborski. Das Interessante ist, dass Mykola Kravchenko, ich weiß gar nicht, was sein Rang war, aber der einen so hohen militärischen Rang bei Azov hatte, das Vorwort dazu geschrieben hat. Das wurde auch mit sehr viel Pomp, diese Übersetzung auf Deutsch vom Jungen Europa Verlag dann präsentiert und uns sehr stark quasi mit dieser Sehnsucht nach einer faschistischen Ukraine. Der das Vorwort geschrieben hat, Kravchenko, ist am 17.03. gefallen, der ist tot. Und dann war da mit sehr viel Pathos und mit sehr viel quasi Heldenpathos wurde dieser Tod dann begleitet von diesem Teil der neuen Rechten. Das heißt, hier so eine Antike quasi auch einer versucht, diesen ideologischen Bogen zu schlagen. Sonst sehe ich sehr viel, sehr oberflächliche Bezugnahme. Aber ich weiß nicht, ob bei Gerd Wiegel noch mehr weiß, wo das dann eine größere Rolle vielleicht spielt.
Nicht wirklich, ich würde es auch eher als oberflächlich sehen. Beim Dritten Weg findet man da einzelne Sachen, wo die sich da positiv drauf beziehen, aber ohne dass das weiter in die Tiefe geht. Was man, glaube ich, jetzt in so einem intellektuellen, auch geschichtspolitisch orientierten Feld der neuen Rechten findet, ist natürlich, dass es dort generell einen, sagen wir mal, in der Tendenz positiven Bezug auf all das gibt, was man als Kollaboration mit NS-Deutschland bezeichnen kann. Also was jetzt nicht nur auf die Ukraine und in dem Fall Bandera zutrifft, sondern was man auch für andere Länder finden kann. Insofern ist mir jetzt auch gar nichts Spezifisches bekannt, dass es dort irgendwie einen starken Bezug jetzt vielleicht 2014 oder folgend drauf gegeben hätte. Aber generell hat man dort natürlich Sympathien für Leute, die sich mit sozusagen einem Deutschtum identifiziert haben, wie es dort interpretiert wird und insofern Kollaboration auch in den besetzten, von Nazi-Deutschland besetzten Ländern mit der Besatzungsmacht ausgeübt haben.
Bevor ich weitere Fragen aufgreife, möchte ich aber gerne noch was einbringen und dann auch noch mal kurz ein bisschen ausgreifen, weil mich vor allem ein Themenkomplex beschäftigt, der so ein bisschen quer zu allen 3 Veranstaltungen liegt. Also ich denke, da werden wir auch einfach jedes Mal drüber sprechen, nämlich die Frage nach dem Umgang oder ja dem ganzen Themenkomplex der inflationären Verwendung historischer Vergleiche, vor allem NS-Vergleiche, die ja tatsächlich dieser Tage so einem jedem Zeitungsartikel entgegenspringt und auch so in alle möglichen Richtungen ausdriften, sage ich mal. Und ja, also wir beobachten ja zurzeit, dass sich von jeder Seite oder von mehreren Seiten ganz massiv an der Geschichte bedient wird, um jeweilige Positionen zu stärken. Und auch da sei wieder verwiesen auf die nächsten beiden Veranstaltungen. Nationalistische Geschichtsmythen, NS-Vergleiche stehen überall hoch im Kurs und wie das in die russische Kriegspropaganda eingebunden ist und welche Rolle es in der ukrainischen Darstellung spielt, das schauen wir uns auf jeden Fall noch an in den nächsten beiden Veranstaltungen. Und mich würde heute vor allem interessieren, wie ihr auf die Vergleiche blickt, die hierzulande so in der auch medial geführten Debatte gezogen werden. Ich habe es jetzt nur in Deutschland verfolgt, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Österreich jetzt auch nicht so viel anders ist in der Hinsicht. Und ich habe den Eindruck, dass die Vergleiche, die uns da begegnen, naja, dass man da vielleicht auch ein paar Unterscheidungen machen muss, dass die aus verschiedenen Motivationen gezogen werden und dann vielleicht auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Teilweise habe ich den Eindruck, dass da auch einfach eine große Hilflosigkeit und ein großes Entsetzen angesichts der Kriegsnachrichten dahinter steckt. Also, dass man einfach nur ausdrücken will, wie furchtbar schlimm es ist. Was uns natürlich aber analytisch überhaupt nicht weiterhilft und auch nichts daran ändert, dass es hochproblematisch ist, dass dadurch die Verbrechen des deutschen Faschismus relativiert werden. Andererseits spielt es wahrscheinlich auch eine Rolle, dass eigene politische Interessen durchgedrückt werden. Also in der Debatte hier hat man natürlich auch noch im Kopf, dass wie die Grünen Ende der 90er den Bundeswehreinsatz damit begründet haben, man wolle ein zweites Auschwitz verhindern. Da hat sich die VVN damals ja auch ganz prominent so geäußert, weil es so ein unglaublicher Tabubruch war, mit durchsichtigen Gründen oder aus einer sehr durchsichtigen Motivation heraus. Genau, und dann gibt es natürlich noch die durch Gleichsetzung oder ja, gezielte Verfälschung die faschistische deutsche Vergangenheit eigentlich komplett entsorgen wollen würden. Und ich habe vor ein paar Wochen, gab es einen Artikel in der Konkret, der war überschrieben mit, ich zitiere jetzt mal, Putin ist der neue Hitler und Deutschland weint vor Glück. Und ich fand das damals ganz passend und ich würde euch gerne die Frage stellen, wie groß seht ihr gerade die Gefahr, dass im Windschatten dieses Krieges, die Verhandlungen des Zweiten Weltkrieges insgesamt und der faschistischen Vergangenheit, dass die Bewertung dessen in der deutschen Öffentlichkeit oder in der deutschsprachigen Öffentlichkeit nach rechts verschoben wird und dass geschichtsrevisionistische Thesen wieder salonfähig werden und dass da auch irgendwie Debatten wieder aufkommen, die wir eigentlich dachten, schon mal gewonnen zu haben. Und was denkt ihr, sollte da unser Umgang als Antifaschistin damit sein? Also das ist vielleicht eine sehr große Frage, aber ich würde mich freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu teilt.
Ich lasse gerne Gerd Wiegel den Vortritt.
Ich kann ja mal einsteigen. Das ist wirklich eine sehr große Frage und wahrscheinlich könnte man viel zu sagen. Ich sage vielleicht nur zu zwei Punkten was. Also einmal die Frage, die du am Ende gestellt hast, also ob damit die Gefahr besteht, dass sich, wie soll ich sagen, eine Form von Geschichtsrevisionismus bezogen auf die NS-Vergangenheit bahnbrechen kann. Ich kann es eigentlich von jetzt noch nicht wirklich beantworten. Ich finde es zu schwierig. Mein Eindruck ist, dass die oder viele, die jetzt mit aus meiner Sicht problematischen historischen Vergleichen und Begrifflichkeiten umgehen, das aber aus einer Position, die vielleicht ich nicht unbedingt teile, aber aus einer, wie soll ich sagen, moralischen Empörung über diesen Krieg machen und ohne einen, wie soll ich sagen, gezielten Versuch, damit Geschichtsrevisionismus im rechtskonservativen, extrem rechten Sinne zu betreiben. Das gibt es sicherlich auch, aber das ist nicht der Mainstream, den ich wahrnehme. So wie es ja auch damals, du hast das Beispiel Kosovo-Krieg erwähnt, Fischer, der das gebracht hat, ne? Ich habe nicht nur nicht nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz gelernt. Ich glaube nicht, dass es dem darum ging, aktiv die Erinnerung an die NS-Vergangenheit zu relativieren, sondern es ging darum, eine moralische Begründung für einen damals ja auch völkerrechtswidrigen Krieg zu finden. Und von dem deutschen Hintergrund ist der Faschismus natürlich quasi das absolut Böse. Und wenn man den bekämpft, dann ist man immer auf der richtigen Seite. Und insofern ist es sehr attraktiv, diese Vergleiche zu nehmen, wenn man den Eindruck hat, man muss sozusagen politische Widerstände überwinden und sei es auch nur, dass sie sozusagen eine bestimmte politische Tradition in diesem Land, in der Bundesrepublik jetzt, sozusagen geschliffen werden soll oder verändert werden soll, was ja eindeutig die Frage A, der Aufrüstungspolitik, B, aber auch der Waffenlieferungen gewesen ist. Was mir stark aufgefallen ist und sehr, sehr negativ aufgestoßen ist, das ist, dass ich in der deutschen Presse, ich lese jetzt aus auch beruflichen Gründen eher die FAZ, also sozusagen die Speerspitze irgendwie des bürgerlichen Konservatismus, dass dort der Begriff des Vernichtungskrieges inflationär benutzt wird. Und jetzt ist mir der auch auf Veranstaltungen schon begegnet und da hatte ich den Eindruck, dass damit eine moralische Empörung über, nehmen wir das Stichwort Butscha, Kriegsverbrechen, die es ohne jeden Zweifel in diesem Krieg gibt, ausgedrückt werden soll. Aber wenn er in einem solchen Qualitätsmedium fällt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht klar ist, dass im deutschen Sprachraum der Begriff Vernichtungskrieg relativ eindeutig konnotiert ist. Also für mich ist er ganz eng mit der Wehrmachtsausstellung 1995 verbunden, was die in die gesellschaftspolitische Debatte gebracht hat. Und der Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands unterscheidet sich aus meiner Sicht in ganzen Dimensionen von dem, was wir im Moment haben. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, das, was es an Kriegsverbrechen und an Schrecklichkeiten in diesem Krieg gibt, in irgendeiner Weise zu relativieren, zu leugnen oder kleinzureden. Aber der Vernichtungskrieg war ein Krieg, der quasi sagen, mit staatlich legitimierter Führung zur Vernichtung von Millionen Menschen aufgerufen hat, also zur Ausrottung ganzer Völker aufgerufen hat. Generalplan Ost, Vernichtung der Juden in Polen, in der Sowjetunion, Kommissarbefehl, Gerichtsbarkeitserlass, all diese Sachen spielten dort eine Rolle. Und wenn so ein Begriff relativ leichtfertig, und das ist nicht nur einmal passiert, sondern ich glaube, ich könnte quasi jeden Tag einen Artikel heranziehen, auf die Kriegsführung Russlands projiziert wird, dann frage ich mich schon, ob damit eine bestimmte politische Absicht verbunden ist, die quasi ja eine Dämonisierung eines politischen Gegners legitimieren soll, wo auch, da kommen wir schnell in eine politische Debatte, glaube ich, Politik momentan weniger auf Lösungen dieses Konfliktes guckt, sondern eher darauf, wie er möglichst weiter eskaliert werden kann. Das kann man sicherlich strittig diskutieren. Und da steckt natürlich auch ein Element drin, womit eigene historische Vergangenheit relativiert wird. Denn wenn wir es sozusagen an ganz vielen Ecken mittlerweile mit Vernichtungskriegen, wenn das auch ein Vernichtungskrieg ist, dann müsste man auch über viele andere Kriege reden, die in den letzten Jahren geführt wurden. Und dann ist natürlich die negative Herausgehobenheit der NS-Vergangenheit mit einem Mal nicht mehr gegeben. Und das wäre dann tatsächlich ein Einstieg in eine Relativierung dieser Vergangenheit. Also das sehe ich mit sehr viel Sorge. Was daraus wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch eine andere Motivation, diese Vergleiche mit dem historischen Faschismus zu machen. Und nicht zu Unrecht, damit schließe ich auch, hatte Natascha ja gesagt, das wäre jetzt eine andere Debatte. Natürlich ist es richtig zu gucken, womit haben wir es dort zu tun. Ich bin jemand, der eher einen sehr konservativen, also ich hoffe linken, aber in dem Sinne doch konservativen Faschismusbegriff benutzt und ich würde den ungern sehr ausgeweitet vertreten. Aber natürlich ist es richtig zu gucken, mit was für einer Form von autoritärem Regime haben wir es in Russland zu tun, in welche Richtung entwickelt es sich. Und das ist aber eine ganz andere Motivation, als ich sie hier in der sogenannten Qualitätspresse wahrnehme.
Ich sehe das sehr ähnlich. Ich würde auch unterscheiden, also zwischen Leuten, die im Entsetzen kundtun wollen und so weiter, privat oder was auch immer, da ist nichts, wo man jetzt, also wo man jetzt sofort quasi dasteht und sagt, oh, das darfst du alles nicht machen. Was anderes finde ich schon, wenn es Texte sind, die überlegt sind von Intellektuellen und so weiter. Und ich finde es eine absolute, wirklich eine Unart, den Nationalsozialismus so als diesen rhetorischen Maximalismus. Ja, wenn etwas schlimm ist, dann ist es Nationalsozialismus. So, ohne anzuschauen, welchen Vergleich man hier anstellt, ob der gerechtfertigt ist, strukturell, ideologisch, wie auch immer, ja, militärisch, also was auch immer dieser Vergleich ist, und immer nur den rhetorischen Maximalismus auszupacken, das macht dann etwas mit diesem Begriff und das entleert diesen Begriff und dann ist das nichts mehr wert, sondern es ist nur noch quasi das maximal Schrecklichste jemals, ja, aber ohne, dass es noch einen Inhalt hat. Ja, und dann sind alles immer Nazis. Ich bin da absolut kein Fan davon. Vor allem, weil es, weil wenn man schon diesen Vergleich anstellt, ist es falsch, ja? Weil man nimmt den Nationalsozialismus heraus aus der eigenen Vergangenheit und man nimmt ihn heraus. Und das ist das, was den Nationalsozialismus so einzigartig macht, die einzigartigen, nicht vergleichbaren Verbrechen von Holocaust und Shoah. Ja, sonst würde ich ja und dringend dazu anraten, sich mit einem Faschismusbegriff auseinanderzusetzen. Nicht, dass ich den immer gerechtfertigt finde, und ich glaube schon, und das war natürlich quasi auch der Versuch, quasi eine Debatte anzustrengen. Ich sage gar nicht, dass es ein Faschismus ist. Ich sage nur, dass man, ich viel lieber quasi mit einem Faschismusbegriff diskutiere, wo man diskutieren muss. Was heißt denn Faschismus im Jahr 2022? Ist es noch immer dasselbe wie im Jahr 1922 oder 1932, 1942, was auch immer man sich herausstreicht, oder haben wir es mit anderen Formen von Faschismus zu tun, oder ist es auch kein Faschismus? Ja? Was heißt Protofaschismus? Was sind die Linien hin, quasi, wo irgendwann am Horizont ein Faschismus rausschauen könnte? Ja, das würde ich viel lieber diskutieren, als zu sagen, das sind alles Nazis, das ist jetzt der wiedergeborene Hitler. Was soll denn das bringen, außer quasi eine Überwältigung, einen Maximalismus auszupacken? Wenn wir ernsthaft diskutieren wollen, was passiert? Was passiert in Russland? Was passiert in Brasilien? Was passiert in Indien? Dann möchte ich das unter einer großen Klammer quasi von autoritären Tendenzen, aber dann möchte ich schon gerne quasi das auch wirklich so an Schmerzgrenzen diskutieren, um zu sagen, ja, aber was ist denn da jetzt möglich? Wo geht denn das da hin? Ja, sind jetzt alle autoritär oder gibt es hier schon auch quasi diese ideologischen Überbau, wo dann auch noch mehr quasi als ein Autoritarismus dahinter steht? Das würde uns viel weiterbringen als diese ewigen NS-Vergleiche, die in Wahrheit darauf abzielen, Vergleiche mit der Shoah zu sein, Vergleiche mit dem Holocaust zu sein. Und das ist ein Gewässer, in das ich mich nicht begeben möchte. Und vor allem mit diesen seltsamen Debatten, so quasi jetzt endlich haben wir den Beweis quasi, die Sowjetunion, das waren auch nicht die Guten und die Rote Armee waren auch nicht die Guten und das ist jetzt die Fortführung der Sowjetunion, also irgendwie hat man auch, glaube ich, irgendwas verpasst in den Ansprachen von Putin, der bizarrerweise damit angefangen hat, sich an Lenin abzuarbeiten und eher so im Bereich quasi Wiederauferstehung des Zarenreichs geht. Aber das sind jetzt andere Debatten, ja, aber dann muss man mal diskutieren, was passiert denn da in Russland? Ja? Und ist es jetzt hilfreich zu sagen, juhu, in der Geschichte endlich waren nicht mehr nur wir die Bösen, sondern gab andere Böse auch und die machen das jetzt wieder und wir haben so ganz brav daraus gelernt, wir sind die Musterschüler und die nicht. Das finde ich völlig um sich selbst kreisende Debatten, die nirgends hinführen, die niemandem helfen, die furchtbar narzisstisch sind, und nichts lösen. Und deswegen würde ich absolut von den NS-Vergleichen absehen.
Ich habe noch eine zweite Frage, und zwar, die also nochmal so ein bisschen auf einen anderen Bereich geht. Wir haben ja hier jetzt den 8. Mai in Berlin gehabt, oder den 8. Mai in ganz Deutschland, den 9. Mai in Berlin. In Österreich waren jetzt auch Befreiungsfeierlichkeiten. Ich glaube, am 5. Mai die Befreiung von des KZ Mauthausen gefeiert wurde. Und wir haben es hier erlebt, dass in Berlin neben der russischen und der ukrainischen Fahne jetzt am 8. 9. Mai auch die sowjetische Flagge verboten war. Wir sind gerade immer wieder mit Forderungen überall, also begegnen uns, sowjetische Ehrenmäler abzubauen. Die CDU in Berlin möchte mal wieder das Thema ein Denkmal abbauen. Das ist überhaupt keine neue Forderung, aber wird vom Hintergrund dieses Krieges nochmal besonders selbstbewusst vorgetragen. Und gleichzeitig hat es auch bei uns viele beschäftigt, dass wir das ja gerade mitbekommen, dass russischsprachige Menschen oder auch Leute, die irgendwie russische Supermärkte, Restaurants etc. Besitzen, betreiben, zunehmenden Anfeindungen ausgesetzt sind, und zwar ganz unabhängig davon, wie sie zu diesem Krieg stehen. Ihr habt das beide schon mal so in Halbsätzen angeschnitten, aber vielleicht könnt ihr es noch mal ein bisschen ausführen, auch außerhalb von der extremen Rechten, jetzt auch in der gesamtgesellschaftlichen Debatte. Welche Rolle spielen eurer Einschätzung nach ein tradierter Antibolschewismus und ein antislawischer Rassismus in dieser Debatte?
Ja, Antikommunismus war immer schon etwas, was nicht nur in extremen Rechten existiert hat, sondern auch ganz stark im Liberalismus und im Konservatismus. Das ist nicht überraschend. Ich bin kein Fan quasi ausufernder Verklärungen innerhalb der Linken, quasi der Sowjetunion. Ja, also ich glaube, man muss gerade den Stalinismus schon sehr klar benennen können, was da war und welche Verbrechen noch begangen worden sind. Das hat aber nichts mit dem zu tun, um was es hier geht, sondern hier geht es, muss ich das mal vorstellen, hier geht es darum, am 8. Mai, am Tag, als die Niederlage des Nationalsozialismus besiegelt war, will man jetzt dem Land, das die meisten Opfer gebracht hat, auf brutale Art und Weise, noch auf brutale Art und Weise der eigenen Führung, aber sie war notwendig, um den Nationalsozialismus zu bringen. Das nimmt man sich heraus, keine, was, 80 Jahre danach zu sagen, wir finden euch doch nicht mehr so gut und wir verbieten jetzt eure Fahnen, das steht niemandem zu. Das steht einfach denen nicht zu, dem Land, das für diese Verbrechen verantwortlich ist. Das hat nichts mit einer kritischen Auseinandersetzung zu tun, ob man jetzt die Sowjetunion super gut findet oder nicht gut findet oder ob das überhaupt ein demokratisches Land war oder nicht. Der Fakt ist, dass ohne die Sowjetunion und ohne die vielen, vielen Millionen Soldaten, auch die Soldaten der Roten Armee, die auch gestorben sind wie die Fliegen und die sich auch nicht ausgesucht haben, der Nationalsozialismus nicht besiegt worden ist. Und diesen Fakt am 8. Mai, am 9. Mai irgendwie in Frage zu stellen, das finde ich so dermaßen geschichtsvergessen. Das ist eine so zynische Reinwaschung von sich selbst, dass es eigentlich überhaupt nicht diskutierbar ist. Für mich, sondern man muss wirklich dankbar sein, jede einzelne Nation, jedem einzelnen Land, das dafür gesorgt hat, dass der Nationalsozialismus nicht gesiegt hat. Und jede Infragestellung dessen, was am 8. Mai 45 geschehen ist, und jede Infragestellung dessen, wie es dazu gekommen ist, ist für mich einfach die Relativierung des Nationalsozialismus. Und dass man damit durchkommt öffentlich, zeigt, in welche Richtung es geht. Der 8. Mai ist nicht der Tag der Auseinandersetzung damit, ob das alles gute Menschen waren, die da gekämpft haben oder das und das und das. Ja, ja, selbstverständlich muss man das alles auch aufzeigen. Aber das just am 8. Mai festmacht zu wollen, sagt mehr über sich selbst aus als über das vermeintliche Objekt quasi der Auseinandersetzung. Und es steht einfach nicht zu. Es steht einfach den Ländern nicht zu, den Täterländern.
Wenn ich ganz kurz ergänzen kann, ich teile das eigentlich alles. Ich glaube, es gibt auch hier nochmal so eine Differenz. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das richtig ist, was ich sage. Ich hatte den Eindruck, hier in Berlin gibt es ja das Deutsch-Russische Museum, was jetzt nicht mehr so heißt, sondern jetzt wieder Museum Karlshorst heißt. Und die hatten ja, soll ich sagen, sehr viel Schwierigkeiten, weil dieser Tag natürlich für das Deutsch-Russische Museum immer sehr wichtig war. Und ich war mal in irgendeinem Videochat auch mit dem Leiter, wo es um die Frage ging, wie geht man damit um, und die da lange überlegt haben, wie sie damit umgehen. Die haben ja, glaube ich, auch alle Fahnen da irgendwie vor Museum dann gecancelt. Ich weiß gar nicht, ob da die sowjetische irgendwie traditionell noch dabei war. Aber ich will sagen, es gibt, glaube ich, einerseits eine Form des moralischen Druckes, sich von allem, was irgendwie mit Russland zu tun hat, zu distanzieren. Das sieht man ja im kulturellen Bereich sehr, sehr weit. Das hatte ja wirklich absurde Debatten. Also Schostakowitsch darf nicht mehr gespielt werden oder Tschaikowski wird abgesetzt und so. Also das wurde ja teilweise auch karikiert, aber das sind ja oftmals nicht, wie ich es eben schon sagte, Leute, die aus einem konservativen oder reaktionären Impuls heraus das machen, sondern aus einem moralischen Druck, sich von allem dort zu distanzieren. Aber dann gibt es daneben, glaube ich, schon auch diejenigen, die quasi ihre tradierten antirussischen Vorurteile ausleben können, die offensichtlich, wie es Natascha eben auch gesagt hat, nicht mitgekriegt haben, dass da in Russland mittlerweile was passiert ist, dass es nicht mehr der alte Bolschewismus ist, sondern dass wir es dort mit einer autoritär-reaktionären Form auch des Kapitalismus zu tun haben. Aber sozusagen diese antirussische Sichtweise jetzt nochmal stark machen. Und du hattest danach gefragt, ich bin bei dem Punkt ganz unsicher, ob damit auch so ein, soll ich sagen, so ein antislawisches Ressentiment rauskommt. Wir hatten es jetzt gar nicht vorhin diskutiert. Ich hatte mich selber gefragt, ob das für die extreme Rechte, was ja im historischen Faschismus eine deutliche Rolle spielt, ob das für die extreme Rechte heute eine Rolle spielt. Natascha ist, glaube ich, kurz vorhin einmal darauf eingegangen. Ich hätte gedacht, naja, über diese eher ethnopluralistische Ausrichtung hat sich das in einer gewissen Weise für einen Teil der Rechten etwas relativiert. Ich las, das ist irgendwie, glaube ich, bin da auf einem unsicheren Terrain, aber im Zusammenhang mit den Kriegsverbrechen von Butscha las ich in einem Artikel, auch wiederum in der FAZ, das seien ja offensichtlich Soldaten aus dem asiatischen Teil Russlands gewesen. Und da blinkte bei mir sofort so etwas hoch, weil man sich mit der Historie beschäftigt, dann weiß man natürlich, oder man muss nur Ernst Nolte gelesen haben, also die asiatische Tat, also der asiatische Unmensch, also sozusagen alles Böse, alle Schrecklichkeiten, alle furchtbaren Foltermethoden, das Stichwort asiatisch taucht da immer auf. Jetzt will ich überhaupt nicht bestreiten, dass das auch sein kann, dass das Täter waren, die aus was weiß ich was für Gebieten kommen. Aber dass das dort gleich eine Rolle spielte, finde ich, knüpfte, wenn ich es in der FAZ lese, genau an solche Gedankenverbindungen an. Und das sind quasi die Sachen, die natürlich solche Vorurteile bedienen, oder was heißt Vorurteile, solche Formen von Ressentiment und auch Rassismen bedienen, die einfach in der deutschen Gesellschaft auch heute noch in Teilen weiter tradiert werden. Insofern spielen die da schon eine Rolle oder können zumindest sehr, sehr leicht abgerufen werden.
Wir haben jetzt zu dem Thema des Abends gerade, glaube ich, keine offenen Fragen mehr. Wir haben aber noch eine andere Frage, die jetzt davon wegführt, aber natürlich auch spannend ist. Und wenn ihr möchtet, teilt gerne, wie ihr das in den letzten Wochen beobachtet habt oder was euch daran besonders bemerkenswert erscheint. Und zwar kam auf diese Ausführung zur Spaltung der Rechten hin, wurde jetzt die Frage aufgeworfen, naja, was ist denn mit der Linken? Also inwieweit spaltet dieser Krieg die Linke?
Ich mache gerne den Vortritt.
Ich auch.
Ja, das glaube ich.
Ja, das ist ein weites Feld und ich glaube, eine sehr abendfüllende Diskussion. Ich finde es ein ganz, ganz schwieriges und in einer gewissen Weise auch deprimierendes Feld. Ich glaube, wir müssen uns darüber verständigen, was ist überhaupt die Linke und bis wohin geht sie, wer gehört dazu? Mir geht dazu vieles durch den Kopf. Also ich arbeite für eine Partei, die irgendwie ja den Ruf hat, zu den Putin-Verstehern zu gehören. Was ich habe das jetzt vorhin weggelassen, sagen würde, naja, dieser Ruf, Putin-Versteher zu sein, ist zumindest eine andere Art des Putin-Verstehers, als ich ihn der AfD attestieren würde. Ich glaube, da muss man schon auch differenzieren. Ich will aber nicht bestreiten, dass es natürlich auch dort, wie soll ich sagen, in Teilen aberwitzige Positionen gab. So wie ich vorhin gesagt habe, dass viele anscheinend auch im konservativen Teil nicht verstanden haben, dass sich in Russland etwas verändert hat seit sowjetischen Zeiten. So haben das auch der Linken manche auch offensichtlich nicht verstanden. Oder, wie soll ich sagen, Nähen, die manchmal ja auch moralisch sehr integer motiviert sind. Also sagen das, was wir vorhin hatten. Also die Sowjetunion hat 27 Millionen Tote im Faschismus zu verzeichnen gehabt. Und das hat natürlich für viele Linke, für die diese Auseinandersetzung sehr, sehr zentral für ihre politische Sozialisation war, eine ganz, ganz deutliche Nähe auch bei aller Kritik, manche waren auch kritiklos, aber auch bei aller Kritik beinhaltet. Und für die ist es offensichtlich sehr, sehr schwer schon in den letzten Jahren gewesen, ein realistischeres, distanzierteres Bild zu Russland aufzubauen. Und für die ist natürlich jetzt dieser Krieg noch mal desaströser gewesen, weil sie, da will ich mich jetzt gar nicht von freisprechen, sich gar nicht vorstellen konnten, dass Russland einen solchen Krieg anfängt. Nicht nur irgendeinen Krieg anfängt, was schlimm genug gewesen wäre, sondern einen Krieg offensichtlich anfängt in dem Glauben, wir können da ein Land überrollen und es quasi von der Landkarte streichen oder es irgendwie besetzen, eine eigene Regierung einsetzen. Und das zeigt natürlich, dass man es mit Entwicklungen zu tun hat, die innerhalb so einer Linken, zu der ich mich zählen würde, nicht gut oder nicht gut genug jedenfalls analysiert worden sind. Ich will jetzt die Debatte nicht zu weit aufmachen. Ich würde nach wie vor sagen, ich hatte das vorhin auch weggelassen, ich hätte es mir eigentlich aufgeschrieben. Ich persönlich finde es ein Problem, dass wir jetzt, was den Bundestag angeht, weil ich da arbeite, momentan nur eine Fraktion im Bundestag haben, die, wenn sie über die Entwicklung zum Krieg spricht, auch das Thema Umgang des Westens und der NATO mit diesem Konflikt in den letzten 10, 15 Jahren thematisiert. Und das ist leider die AfD. Ich weiß, warum die das machen. Ich finde es ein Problem, dass sozusagen sie damit so ein Alleinstellungsmerkmal mindestens auf der Ebene kriegt, weil ich finde, dass das auch dazugehört. Aber das ist natürlich ein Element, wo von manchen Linken dann quasi sozusagen eine eigene Position fortgeschrieben wird, die zwar nicht so auf den Punkt gebracht wird, aber implizit sagt, naja, eigentlich hat ja irgendwie der Westen Russland in diesen Krieg reingelockt und die konnten ja gar nicht anders, was aus meiner Sicht kompletter Quatsch ist. Also das heißt, die Linke hat da, wie ich glaube, selber viel aufzuarbeiten und braucht dringend ein realistischeres Bild, auch wenn sie das mit traditionellen, da kann man lange drüber streiten, Zugängen machen will. Also vieles jetzt von einer neuen innerimperialistischen Auseinandersetzung die Rede, das mag alles sein. Aber dann wäre es doch die Aufgabe, auch mal genauer auf den anderen imperialistischen Part zu gucken. Also wir haben sehr, sehr stark immer auf, und nicht komplett zu Unrecht, auf sozusagen die USA und ihre Kriege in aller Welt geguckt. Aber es ist natürlich nicht völlig egal, auch auf ein anderes imperialistisch agierendes Land zu gucken, was sie in den letzten Jahren sehr, sehr autoritär aufgestellt hat. Und manchmal, letzter Satz von mir, das lehrt ja auch die Geschichte, sind es gerade die zu kurz gekommenen Imperialismen, die die wesentlich aggressiveren sind. Und das müsste man, glaube ich, sehr, sehr viel stärker in den Blick nehmen. Und da hat die Linke, glaube ich, viel zu tun in den nächsten Jahren.
Das ist sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Ich glaube generell, ja, ich halt nicht, dass ich jetzt irgendwem hier unterstelle, aber generell quasi halte ich nicht quasi davon, diesen Abgesang quasi auf linke Kräfte oder so den Defetismus und sagen, jetzt alles vorbei. Aber ich glaube, dass es, ich ende auch positiv, ich verspreche es, ist, dass es zwei Tendenzen gibt in den Linken und dass es beide aus einer gewissen Verzweiflung herausgeboren sind, die ich anerkennen kann und trotzdem quasi die Ableitungen beide für falsch halte. Das eine ist zu glauben, es gibt, es gibt Klassenkampf und man hat sich jetzt zu sehr mit Gesellschaftspolitik aufgehalten und das verstellt den Blick auf diesen Klassenkampf und den haben jetzt die extreme Rechte, hat dann das abgenommen. Und deswegen muss man sich jetzt von diesem Shishi befreien oder macht da sehr opportunistisch oder sehr kalkuliert, was funktioniert. Und wenn es bei den extremen Rechten funktioniert, dann versucht man das ein bisschen ja, mit einem Augenzwinkern da mal hineinzuschauen. Weil gegen jetzt zu viel Feminismus, das kommt immer dann gut an und dann kommt man auch, kriegt man wieder ein Interview und so weiter, dass das hier sehr viel quasi auf so einer edgy sein Geschichte auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene und die Ableitung ist, das lenkt dann alles jetzt vom Klassenkampf ab und wir machen quasi klassenkämpferische Politik und gleichzeitig gehen wir in der Gesellschaftspolitik so ein bisschen einen opportunistischen oder so ein bisschen einen edgy Weg, nämlich um es den anderen da zu zeigen. Und diese anderen da ist, dass wir es mit einer Entwicklung im Neoliberalismus zu tun haben, die schon längst, der schon längst auch gesellschaftspolitisch wirkt und der längst dazu übergegangen ist, jede Form von Auflehnung in sich zu inkorporieren. Ja? Das heißt, Feminismus kann man verkaufen, kann man vermarkten. Ja? Black Lives Matter und nimm diesen Schuh von Adidas zu. Nike, Entschuldigung, ich kenne mich nicht aus, ich habe vergessen, welche Marke was war, egal. Ja? Aber und wir haben alle die Pride-Fahnen, aber nur in Europa. Ja? In Dubai trauen wir es uns dann nicht, weil da würden wir auch gerne weiter Autos und Uhren verkaufen. Aber in Europa verkaufen wir die Autos und Uhren mit der Pride-Fahne. Und das... es eine Linke gibt oder linke Kräfte gibt, die quasi dann das als ausreichend empfinden oder diese symbolpolitischen Ebenen sehr stark besetzen wollen und zu glauben, das sind die Räume quasi, wenn man um die kämpft, dass das reicht, weil dann haben wir ja quasi schon gewonnen, wohl wissend, und das würde ich gerade diesen linken Kräften unterstellen, dass das ja alles aus radikalen, sozialen Zusammenhängen, Kämpfen entstanden ist und dass man jetzt ein bisschen diesen Erfolg auch genießen will. Und gleichzeitig ja, sich denkt auf dieser sozioökonomischen Ebene, was kleine Schritte oder was ist da überhaupt zu erreichen, sondern viel wichtiger ist diese Symbolebene. Und das eine ist dann dranhängen ein bisschen an die extreme Rechte, an die Erfolge und hoffen, dass man da wieder abschöpfen kann. Und das andere ist so ein Dranhängen an liberale Kräfte und hoffen, dass man hier zumindest gesellschaftspolitisch mehr vorantreiben kann. Und viel wichtiger wäre es, dass die Linke einen dritten Pol bildet, weil man kann in Wahrheit die sozioökonomische Ebene und die gesellschaftspolitische Ebene, die Klassenkampfebene und die Kulturkampfebene nicht auseinanderdenken, denn diese Ebenen gehen immer, immer zusammen und zwar auf beiden Seiten. Die extreme Rechte, die sich vermeintlich quasi eine protektionistische Politik hat, die sich vermeintlich für die Arbeiter und Arbeiterinnen einsetzt, ist doch, wenn sie dann sind sie für Sozialhilfekürzungen, weil das bekommen die Migranten und die Migrantinnen und die wollen man nicht durchfüttern und so weiter. Und quasi diese Liberalen wollen uns doch all diesen Revolutionsschick nur verkaufen, weil sie es uns verkaufen können, nicht weil ihnen ernsthaft das alles ein großes Anliegen an gesellschaftliche, quasi wirklich tiefgreifende Veränderung liegt. Und es ist die Aufgabe einer Linken, sich nicht locken zu lassen, nicht den Kopf zu verlieren, wie Gramsci gesagt hat, ja, quasi nüchtern zu bleiben und sich nicht jeder Dummheit anzudienen, sondern versuchen, wirklich tiefgreifende Veränderungen herbeizuführen. Und zwar nicht für eine Gruppe auf Kosten der anderen, sondern nur gemeinsam. Und genau, wenn man das hat und sich dann auch in so einer Krisensituation wie Krieg und Klimakrise, das alles wird noch viel, viel schlimmer werden. Nur wenn man so eine Position hat, dann muss man sich nicht locken lassen von der einen oder anderen Seite. Und das wieder zusammenzubringen und diese Klammer innerhalb der Linken so groß, wie es irgendwie möglich ist, so viel man sein kann, dass es gemeinsam in diese Richtung geht, das wäre sehr wichtig. Denn, und jetzt komme ich zum positiven Part, es gibt so viele Leute, die gewinnbar sind für linke Politik, nicht nur im Parlament, auch außerhalb. Und es gibt so viele viele Menschen, die an linken Projekten arbeiten, so ausdifferenziert, so viel Wissen, so viele kluge Leute. Das darf man doch nicht wegwerfen oder darf man noch nicht verzweifeln, sondern man muss auch darum kämpfen, dass hier wieder Positionen sichtbar werden, die etwas mit der Realität zu tun haben, die genau wie das jetzt war anerkennen, wie die Welt im Jahr 2022 ist, die sich diese Differenziertheit auch zutrauen, aber die sich auch trauen, eine eigenständige Position zu vertreten und sich nicht einer anderen Seite andienen.
Ich habe dann noch eine Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, als du gemeint hast, naja, also es gibt ja auch einen positiven Teil und vielleicht eine Sache, die viele ja als positiv wahrgenommen haben, war die große Welle an Solidarität, die ukrainischen Geflüchteten entgegengeschwappt ist. Gleichzeitig wurde teilweise auch kritisiert, dass der Diskurs hierzulande teilweise auch rassistisch geführt wurde. Ne, so nach dem, also so einerseits ist es großartig, dass es Solidarität gibt. Das ist unglaublich wichtig und ich bin unglaublich froh, dass es so ist. Und gleichzeitig ist vielen sauer aufgestoßen, dass das von so einer Rhetorik von, die sehen aus wie wir, Anführungszeichen, das könnten wir sein. Und damit war dann gemeint, wir, die wir weiß sind. Das wurde zu Recht kritisiert und teilweise wurde ja auch tatsächlich, waren POC rassistischen Diskriminierung an den Grenzen ausgesetzt und da wurde sehr stark unterschieden zwischen den verschiedenen, zwischen Geflüchteten. Und daran schließen sich vielleicht zwei Fragen an. Einmal, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, wie man an diese Solidaritätswelle positiv anknüpfen kann? Seht ihr da Möglichkeiten und welche Möglichkeiten seht ihr da? Und vielleicht auch nochmal, um jetzt zu unserem Thema des Abends am Schluss nochmal zurückzukommen, wie hat denn darauf eine extreme Rechte reagiert? Weil das ist doch, also wurde sich da innerhalb dieses rassistischen Framings dann auch positiv drauf berufen? Oder das muss doch eigentlich auch ein Problem gewesen sein. Ich habe das auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar schon mal bei dir, Natascha, gehört habe. Ne? Also sie haben immer gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen und dann hat es sich wiederholt. Und wie wird das jetzt eigentlich verhandelt? Das jetzt vielleicht nochmal als Abschlussfrage an euch beide.
Ja, eigentlich, es dreht sich alles so schnell, man kommt. Die Debattenräume sind auch eng. Aber eigentlich haben wir jetzt jahrelang gehört, 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 war ganz furchtbar. Und dann ist dieser furchtbare Krieg. Und dann gibt es so viele Menschen, die flüchten. Und 2015 wiederholt sich, weil die Leute einfach wieder an den Bahnhöfen stehen, die Leute begrüßen. Und so hat 2015 auch begonnen. Das wurde im Nachhinein umerzählt. Aber ich weiß es doch. Wir standen auch an den Bahnhöfen. Wir sind auch mit den Autos gefahren und haben die Leute aus dem Niemandsland zwischen Ungarn und Österreich geholt, sind noch tief rein nach Ungarn gefahren, bis an die ukrainische Grenze. Das heißt, das ist ja alles passiert und es ist innerhalb von wenigen Tagen wurden da Strukturen geschaffen und war man beteiligt und das ist jetzt genauso wieder passiert. Das heißt, die Zivilgesellschaft unterscheidet nicht. Ja? Die Zivilgesellschaft hat damals geholfen, hat heute geholfen. Aber die Zivilgesellschaft kann nicht den Staat ersetzen, wenn es um Hilfe geht. Und dass damals dann das mit vielen Hürden und das war ja dann auch alles gewollt, man wollte die Leute hier nicht behalten und eigentlich sehe ich hier auch wieder im Negativen, dass sich 2015 wiederholt, zumindest in Österreich, wo die Zahlungen nicht ankommen, die Quartiere schlecht sind, das Essen schlecht sind und da inszeniert man sich quasi als Retter der ukrainischen Frauen und Kinder, aber quasi von staatlicher Seite passiert herzlich wenig. Und eigentlich müsste man das als Linke ja einfach mal sagen, die haben sich geirrt. Alle, die sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen, haben sich einfach geirrt, weil das in der Bevölkerung offensichtlich anders gesehen und anders verhandelt wurde. Und eigentlich hatten die Recht, die sagen, man muss Menschen, die von Krieg und von Terror und vor Gewalt fliehen, einfach helfen. Und das ist was Gutes. Und das macht man, wenn die Leute aus Syrien fliehen, und das macht man, wenn die Leute aus Afghanistan fliehen, und das macht man, wenn die Leute aus der Ukraine fliehen, weil wenn man am Bahnhof steht und Wasserflaschen verteilt, niemand das unterscheidet. Ja? Und die das unterscheiden und das nachher alle tatsächlich schlecht behandeln, auch wenn jetzt diese Unterschiede sind, aber das, umso länger das dauert, umso mehr wird man das sehen. Das machen dann staatliche Organisationen. Und das muss man aufzeigen. Aber Menschen wollen anderen Menschen helfen. Und wenn sie können und wenn man sie lässt, dann tun sie das auch. Und wir leben in einer Gesellschaft und wir leben in einer repräsentativen Demokratie, damit man das eigentlich von staatlicher Organisation erwarten kann, dass sie diese Wünsche und diese Aufgaben erfüllt. Und wenn sie das nicht tun, dann handelt man offenbar gegen das, was in einer Gesellschaft gemacht wird, wenn es drauf ankommt. Und eigentlich ist es die komplette Niederlage von allen, die dieses Narrativ bis jetzt gesponnen haben. Dass die sich da jetzt rausfinden können und so tun können, als hätten sie das nie gesagt oder ganz anders gemeint, zeigt nur, wie schnelllebig die Zeiten sind und wie sehr sich das dreht. Aber eigentlich sollte man sie nicht damit davonkommen lassen.
Vielleicht eine Ergänzung noch zur extremen Rechten. Also im Bundestag tritt die AfD so auf, dass sie natürlich sagt, die Geflüchteten aus der Ukraine sind willkommen, solange es sich um ukrainische Staatsangehörige handelt, was gleichzeitig bedeutet, alle anderen natürlich nicht. Und die AfD nutzt es jetzt, indem sie sagt, naja, schicken wir doch jetzt die nach Hause, die hier gar nicht hingehören. Das heißt, große Abschiebewelle, damit Platz ist für die ukrainischen Geflüchteten. Das heißt, die AfD nutzt das natürlich in einer üblichen rassistischen Art und Weise, Menschen in Not gegeneinander auszuspielen und zu sagen, es gibt die guten und die schlechten Geflüchteten. Ansonsten würde ich das unterstreichen wollen, was Natascha gesagt hat. Ich finde auch, dass man sehen kann, dass es in weiten Teilen der Gesellschaft doch sehr viel an Solidarität gibt. Und dass genau das sich in dem Sinne wiederholt, was auch 2015 der Fall war. Und ich habe das auch in Erinnerung, dass das erstmal ein sehr positiver, manchmal auch, wie soll ich sagen, naiv positiver Umgang war. Aber erstmal ein Impetus, Leute brauchen Hilfe, also helfen wir ihnen. Und genau das nehme ich auch wahr von Freundinnen, von Freunden, die sagen, hier bei mir in der Wohnung irgendwie, da wohnt jemand, wir haben Platz irgendwie, Leute, die Sachen sammeln, die versuchen zu helfen, wo sie helfen können. Und das sind ja gerade Impulse. Ich meine, was sind die wenigen Schlagworte, die für eine Linke eigentlich konstitutiv sind? Und da ist Solidarität doch ein ganz zentrales. Und insofern ist das ein linker Wert, weil der da zum Ausdruck kommt. Und das ist etwas, woran eine Linke anknüpfen muss. Und da käme es genau darauf an, daraus auch für weitere Politik was zu ziehen. Und selbst bei dem, in Anführungszeichen, schlechten Verlauf, wie die Entwicklung dann 2015 genommen hat, die ja vor allen Dingen von rechts, damit meine ich jetzt aber auch die bürgerliche Rechte, befördert worden ist, selbst daraus sind ja viele positive Initiativen entstanden, die sich bis heute fortgesetzt haben. National, aber auch international. Seebrücke, was auch immer, wo Leute sehr viel Kraft, Zeit investieren und Öffentlichkeit schaffen für Themen von internationalen Menschenrechten. Und insofern würde ich sagen, bei allem Schrecklichen ist das ein Punkt, der zeigt, dass das positive Anknüpfungspunkte für Linke, für humanistische Politik generell sind.
Ja, ich danke euch. Es kamen jetzt auch nochmal bekräftigende Kommentare im Chat. Ich möchte nur eins daraus noch aufgreifen, nämlich gleiches Recht für alle, nicht gleiches Unrecht für alle. Das ist, glaube ich, das, was vielleicht auf den Punkt bringt, was man da aufnehmen kann. Und ja, ich denke, das wird ein Thema sein, das uns auch noch weiter beschäftigen sollte, weiter beschäftigen wird, dass wir jetzt innerhalb von dieser Veranstaltungsreihe nicht an und für sich abbilden. Aber das mir doch wichtig war, jetzt nochmal irgendwie mit aufzugreifen, ne? Weil es einfach auch in diese ganze Debatte mit reingehört. Danke allen, die sich heute Abend beteiligt haben, die sich reingewählt haben, die bis jetzt dabei geblieben sind. Ich danke also besonders euch beiden natürlich, Natascha und Gerd. Möchtet ihr noch ein letztes Wort verlieren? Dann übergebe ich euch nochmal das imaginäre Mikrofon.
Ich wollte nur sagen, etwas, was du ganz am Anfang gesagt hast und was ich glaube, ich wichtig ist für Linke. Nie wieder Krieg, das ist die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg. Und nie wieder Faschismus, das ist die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sind keine Widersprüche zueinander, sondern das kann und muss man zusammen denken. Und das darf man sich auch nicht ausreden lassen, dass eine Position von beiden illegitim ist oder der anderen widerspricht. Man kann das differenzieren, man muss das differenzieren. Aber Krieg ist so furchtbar und so ein Verbrechen. Da ist nichts Heroisches dran. Das ist nichts, was man was klinisch oder irgendwie man von der Seitenlinie wie ein Fußballspiel bejubeln muss. Und deswegen ist nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das sind die richtigen Parolen. Und das sind die Parolen und die Leitlinien, an denen sich Linke und Antifaschistinnen entlang handeln sollten.
Wunderbar. Vielen Dank, das war ein wunderbares Schlusswort.
Das nehmen wir als wunderbares Schlusswort, das sehr, sehr gut zur VVN passt. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart.
In O-Ton-Playback hörtet ihr die Haltung der deutschsprachigen extremen Rechten zum Krieg. Eine Online-Veranstaltung der VVN BDA vom 12. Mai 2022 mit der Politikwissenschaftlerin, Autorin und Publizistin Natascha Strobel und dem Politologen und Referenten für Rechtsextremismus und Antifaschismus für die Fraktion Die Linke, Gerd Wiegel. Es moderierte Maxi Schneider, VVN BDA. Dies war der zweite Teil dieser Veranstaltung. Beide könnt ihr nachhören unter rdl.de. In den kommenden Wochen senden wir weitere Mitschnitte der Reihe.